Also, es geht weiter in der Reihe, die wir begonnen haben miteinander, die Seligpreisung. Und es geht weiter mit den Glückwünschen, die Jesus Menschen ausspricht, die in manchen Angelegenheiten oder in manchen Charaktereigenschaften dann anders sind, als das normalerweise in der Gesellschaft ist. Und normalerweise bei Leuten ist, die Gott nicht kennen. Und Jesus sagt im sechsten Vers des fünften Kapitels im Matthäusevangelium: Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ich dachte. Ja, das ist die Sache mit meiner Brille. Aber es ist der 8, ihr habt recht. Ja, 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist schon eine ganz besondere Aussage, auch wenn wir wissen, dass Gott allgegenwärtig ist. Wenn wir wissen, dass er alles sieht, was sich auf diesem Erdball abspielt, was sich auf jedem Kontinent abspielt, egal ob das in Australien ist, in Syrien ist, wo man viel von hört, oder ob das hier bei uns ist. Er sieht alles. Er sieht auch die Regung des tiefsten Meeresgrundes, wo es absolut finster ist und wo kein Lichtstrahl mehr hinfällt. Das alles sieht Gott. Aber dieses Gott schauen, das ist noch einmal etwas anderes. Das ist eben diese ganz besondere Gottesbegegnung und natürlich letzten Endes dieses, was wir dann erleben werden in der ewigen Welt, dass man tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Gott von Angesicht zu Angesicht hat. Aber zunächst ist das so dieser Wunsch, der in jedem wahren Gläubigen ist, Gott nahe zu sein, Gott mit Gott immer wieder so einen Blickwechsel auch zu erleben. Mit ihm in Gemeinschaft zu sein. Mir fällt gerade so ein Beispiel ein von einem Mann, der immer wieder, er wohnte so oben in den Bergen und er ging immer wieder in eine Kapelle und da hing ein Kruzifix, klar, katholische Gegend. Und dann sagte er immer wieder, dann war er da immer eine Zeit lang und der Priester, der das ab und an beobachtete, der fragte diesen Bergbauern: Was machst du eigentlich da? Betest du da in der Kapelle? Und der alte Bergbauer, der sagte: Ich weiß nicht, ob das Beten ist, aber ich schaue ihn an und er schaut mich an und dabei sind wir beide ganz glücklich. Ich finde, das ist so im Blick auf Jesus gesagt, ich würde kein Kruzifix jetzt aufhängen, aber ich denke, ihr merkt trotzdem, was ich sagen will, dass so ein Blickwechsel stattfindet mit Gott. Manchmal, wenn ich etwas ausgefressen hatte als Junge, dann habe ich so den Blick meiner Mutter gesucht. Und manchmal, da habe ich diesen Blickkontakt nicht herstellen können. Manchmal habe ich diesen Blickkontakt herstellen können und bin danach nicht glücklich gewesen. Weil ich wusste, sie hat das irgendwie mitgekriegt oder hat mit den Lehrern gesprochen oder wie auch immer das war. Aber manchmal, dann habe ich so diesen Blickkontakt hinbekommen und habe gemerkt, es ist alles wieder in Ordnung. Und das ist so ein schöner, befreiender Blickwechsel gewesen. Und wie viel stärker ist das noch mit Gott? Also eine ganz starke Verheißung, die werden Gott schauen. Die leben in einem Blickwechsel mit Gott. Und ich denke, wenn man so eine ganz enge Beziehung hat, ich weiß nicht, ob es sind nicht viele Menschen damit gesegnet, aber man kann so eine Beziehung haben in einer Freundschaft oder in einer Ehe, wo man sich nur ansieht und dann weiß man schon, was der andere denkt. Oder man weiß sogar, was der andere von einem möchte. Ist ganz selten. Mein Opa zum Beispiel, der saß mit meiner Oma am Tisch, war so große Tafel, waren auch andere dabei, viele, viele Fremde auch, war er eingeladen. Und dann hat man so den Schinken angeschnitten Und mein Opa, der war immer für Schinken und hat da gerne zugelangt. Und dann meine Oma hat ihm so einen Tritt unter den Tisch gegeben und hat dann meine Oma angeschaut. Und er hat aber diesen Blickwechsel nicht verstanden und hat dann gesagt, warum trittst du mich? Und alle Leute haben auf den Schinken geschaut. Das war früher. Und da sind da so Maden rausgekrochen. Also sie hat den Blickwechsel nicht verstanden. Aber noch einmal ganz tief. Dieser Blickwechsel mit dem lebendigen Gott, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und es ist auch selbst für jemanden, der Jesus wirklich liebt, ich denke, das kann man sagen, nichts, was man so ohne weiteres zur Verfügung hat und was immer da ist. Aber es ist ein besonderes Versprechen, gerade in diesen Zeiten, wo wir unser Herz reinigen vor ihm. Dazu gehört auch, dass wir unser Herz ausschütten vor ihm. Da können wir Gott schauen. In diesen Blickwechsel kommen mit ihm. Aber was bedeutet das jetzt? Ich habe heute mit der Verheißung, die auf diesem Glückwunsch steht, angefangen. Selig sind, die reinen Herzens sind. Ich versuche das mal zu beschreiben, was hier gesagt werden soll, und fange mal an zu sagen, was das genaue Gegenteil ist. Und zwar gab es in der Antike, zur Zeit der Griechen und der Römer, da gab es so Schauspieler, und diese Schauspieler, die waren nicht wie die Schauspieler von Hollywood oder die Schauspieler, die man heute im Fernsehen sieht, sondern die haben, wenn sie so eine Rolle hatten, wenn die zum Beispiel eine tragische Rolle hatten, dann haben sie sich so eine traurige Maske vor das Gesicht gehalten. Und wenn sie etwas Lustiges gespielt haben, dann haben sie sich so eine grinsende Maske vor das Gesicht gehalten. Diese Vorgehensweise oder diese Art, mit einer Maske zu leben, die nannte man im Griechischen Hypokrites. Und das heißt, und das war die Übersetzung von Schauspieler, Heuchler ist das übersetzt, sagt Jesus da. Also Heuchelei ist das genaue Gegenteil von einem reinen Herzen. So zu tun, als ob. Und wir wissen, das ist nun nichts Falsches, dass wir nicht überall alles allen sagen können. Deswegen ist es ganz normal, dass man manchmal auch die Fassung behält, so will ich einfach mal sagen. Man ist vielleicht traurig, aber man möchte das nicht allen zeigen. Das ist keine Heuchelei. Aber es ist gut, wenn wir solche Menschen sind, die so sind, wie sie wirklich sind. Wenn wir Menschen sind, die letztendlich ohne eine Maske leben. Und das bedeutet unter anderem, das ist ein wichtiger Punkt, den ich heute machen will, dass man auch ehrlich ist mit seiner eigenen Seele. Es kann passieren, und gerade wenn man den Glauben ernst nimmt, ist das eine Gefahr, mehr als sonst, dass sozusagen das, was wir für einen Anspruch haben an uns, also auch durchaus von Gottes Wort her, manchmal richtig verstanden, manchmal vielleicht auch nicht richtig verstanden. Wir sind ja immer noch Menschen, verstehen auch nicht alles richtig. Also dieser Anspruch auf jeden Fall und das, was ich sein kann, dass das auseinanderklafft. Auch, dass ich manchmal nicht so empfinden kann, wie das vielleicht gut wäre. Und dann klafft so diese Spiritualität auseinander mit dem, was die Seele eigentlich empfindet. Jetzt ist das aber wichtig zu sehen, dass die Seele ja von Gott geschaffen ist. Natürlich sind wir auch gefallene Menschen, aber ich lese trotzdem mal vor, was ein Seelsorger, auch ein erfahrener Seelsorger, nicht nur so ein Ausgebildeter, sondern der viel mit Menschen gesprochen hat, auch über sich selber schreibt. Er selber hat seinen Glauben auch sehr ernst genommen und schreibt dann, unter der Überschrift Die Kluft zwischen Spiritualität und Seele. Ich habe selber lange Zeit als geteilter Mensch gelebt, schreibt er. Ich habe mich in den klassischen geistlichen Disziplinen ausgekannt und sie mit Überzeugung praktiziert. Gebet, Einsamkeit, Hören auf Gott, Studium und Meditation der Bibel, Stille, Dienst, Gemeinschaft und wie sie alle heißen. Gleichzeitig habe ich viele Regungen meiner eigenen Seele nicht beachtet. Ich betrachtete sie als nicht relevant für meinen Glauben, eher als störend und hinderlich. Und so habe ich sie zurückgehalten, unterdrückt und verleugnet. Das hat in meinem Leben manchen Schaden angerichtet, sagt er da. Also er hat erlebt, er hatte so den Eindruck, er muss manche Empfindungen wegdrücken, um so zu sein, wie Gott es gefällt und, was noch viel wichtiger ist, um Gott auch so unter die Augen treten zu können, wie er eben ist, dieses Gottschauen. Dann schreibt er von einer biblischen Einsicht, die er da gewonnen hat, hauptsächlich aus den Psalmen, und schreibt, für die Juden war es selbstverständlich, dass sie alle ihre Empfindungen und Gefühle vor Gott offenlegten, auch die unguten, vermeintlich falschen und verkehrten. Es war für den Juden geradezu ein Ausdruck seines glaubenden Vertrauens Gott gegenüber, wenn er seine ganze Seele mit allem Schönen und Unschönen, was sich in ihr befand, vor Gott ausbreitete. Davon zeugen all jene Schriften und Abschnitte der Bibel, die uns einen Einblick in die Art und Weise geben, wie Juden ihre persönliche Gottesbeziehung gestalteten. Dann kommt er darauf zu sprechen, dass eine Fundgrube davon ganz besonders in den Psalmen zu finden ist. Und schreibt dann noch, das ist das Letzte, was ich vorlese, der Hebräer weiß, dies alles darf ich Gott sagen. Ich muss nicht zuerst das Negative und Unschöne aussortieren, um mich dann nur mit meiner frommen Seite vor Gott zu präsentieren. Und das ist das, was man in den Psalmen findet, dass die Menschen das nicht sortiert haben. Das heißt nicht, dass sie nicht sehr wohl wussten eben aus der Bibel, was gut und was schlecht ist. Aber sie verstanden diesen Ausdruck, der uns auch, oder den Bibellesern unter uns, oder den Bibelkennern unter uns ganz besonders bewusst ist, was das wirklich heißt, das Herz auszuschütten. Wenn ich die Flasche so etwas leere, dann frage ich normalerweise, wenn ich Gäste habe, wie viel möchtest du denn? Halbes Glas? Darf ich halb einschenken oder ganz voll? Aber dieses Ausschütten, das ist noch einmal etwas ganz anderes. Da wird einfach alles vor Gott entleert, was da ist. Und das ist so etwas Befreiendes. Dass man all diese Dinge vor Gott bringt, auch Gefühle wie Neid, wie Selbstgerechtigkeit, Gefühle von Wut und Rache und alle diese Dinge und Gefühle von tiefer Enttäuschung. Also Hiob ist ein zweites Buch in der Bibel, wo man das auch lernen kann. An manchen Stellen ist er über das Ziel hinausgeschossen, aber dennoch denke ich, dass man daraus auch lernen kann. Da Hiob an manchen Stellen auch zurechtgewiesen ist und man da schwer eine Grenze ziehen kann, nehme ich mal ein Beispiel aus den Psalmen. Die Psalmen werden oft beschrieben als das Lobgesangsbuch des Volkes Israels. Es ist aber interessant, dass man herausfinden kann, dass in diesem Buch ein sehr, sehr großer Teil auch Klage ist. Das ist einfach auch dem geschuldet, dass wir einfach, auch wenn wir eine Gottesbeziehung haben, trotzdem noch in einer gebrochenen Welt leben, die noch nicht vollkommen heil ist und manchmal fürchterlich unheil auch noch ist. Deswegen der Psalm 44, der ansatzweise mal im Römer 8 zitiert wird, wo wo jemand auf eine ganz besondere Art und Weise Gott eben sein Herz ausschüttet und ihm sagt, wie es wirklich seiner Seele geht. Da schreibt er Psalm 44 und Vers 10: Warum verstößest du uns denn nun und lässest uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Herr? Kommentiere das mal so ganz kurz. Da könnte man auch sagen, ja, Gott aber verlässt aber doch niemanden, könnte man korrekt sagen. Lässt niemanden zu Schanden werden. Und du hast vielleicht nur den Eindruck gehabt, dass das Heer ohne Gott ausgezogen ist. Aber er sagt es einfach so, wie er es empfindet. Du lässest uns fliehen vor unserem Feind, dass uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufgeld nichts gewonnen. Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Und dann sagt er, Vers 21, wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zu fremden Göttern, würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unseres Herzens Grund. Doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Dann sagt er, wache auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf und verstoß uns nicht für immer. Schläft Gott? Wohl nicht. Er wacht, so heißt es in einem der Psalmen. Aber trotzdem schüttet er in dieser Art und Weise sein Herz aus und sagt es Gott, wie es um ihn steht. Es gab auch Zeiten, wo ich zu Gott geschrien habe und habe geschrien, Gott, lass mich nicht im Stich. Lass mich nicht im Stich. Und es ist gut, sein Herz in dieser Weise auszuschütten. Ich muss doch noch etwas lesen, aber aus einer anderen Seite, aber es ist das gleiche Buch. Er schreibt von manchen Christen, er bezieht sich auch selbst mit ein, zunächst, also das ist Vergangenheit. Sie verstecken und unterdrücken allen Ärger, alle unbändige Lust und Frustration. Sie verbergen diese Emotionen vor sich selbst, vor Gott und natürlich auch vor ihren Mitmenschen. Mit der Folge, dass sie von anderen, oft als unnatürlich fromme, aufgesetzt fröhliche, letztlich aber unnahbare Christen wahrgenommen werden, die scheinbar alles im Griff und nie ein Problem haben. Ich erinnere mich an eine Geschichte einer Frau, die auch so ein gebrochenes Leben hatte und sich auch bewusst war, dass sie eine einfach Schuld auf sich geladen hatte, eine Sünderin ist vor Gott, dass sie so nicht vor Gott kommen kann. Und sie war in ganz besonderer Weise angezogen, weil sie Christen kennenlernte, denen man schon abspürte, dass das Heil in ihrem Leben ist, dass sie wirklich Gott kennen. Aber dass auch diese Christen, auch als Christen, Brüche hatten in ihrem Leben, Baustellen, mit denen sie zu kämpfen hatte. Das half ihnen, diese Hindernisse zu überwinden, ihrer eigenen Seele und selbst Buße zu tun, zu überwinden in der Kraft Christi und eine Jüngerin Jesu Christi zu werden. Ich nehme mal ein Beispiel heraus von so einem Begriff, wo man als Christ vielleicht aus dem Verständnis der Bibel unterschiedlich denkt. Nehmen wir das Beispiel Trauer. Ich habe mal eine Beerdigung mitbekommen da ist ein junger Mann gestorben an einer ganz tragischen Krankheit. Und wahrscheinlich auch durch einen ganz schweren Ärztefehler im Ausland, wo er da für Jesus war, Einsatz gemacht hat. Er ist dort schwer krank geworden und gestorben. Und dieser junge Mann und seine Eltern gehörten zu einer Gemeinde, die wirklich in mancher Hinsicht sehr extrem war und auch geglaubt hat, dass Trauer im Grunde überhaupt gar keine Rolle spielen darf im Leben von Christen. Und der Pastor, der die Beerdigung durchführte, der sagte bei der Beerdigung, ich habe die Eltern besucht und ich habe bei ihnen keine Verbitterung und keine Trauer feststellen können. Das ist irgendwie, das passt doch nicht, würde ich mal sagen, von meinem Verständnis. Die Menschen, die Lazarus verloren haben, seine Schwestern, haben bitter geweint. Sie wussten auch, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Sie waren nicht völlig ohne Hoffnung. Sie waren nicht bodenlos verzweifelt. Aber sie waren traurig. Sie haben geweint. Sie haben auch mit Jesus geredet. Wärst du da gewesen, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Es war etwas ganz Natürliches. Sie wussten ganz tief, was auch Paulus, der große Theologe, sagt, der Tod ist der letzte Feind. Er ist der letzte Feind. Es ist nicht einfach so, ja, wir können uns jetzt einfach mitfreuen. So ohne weiteres ist es nicht. Ich erlebte selber etwas, habe eine Beerdigung miterlebt. Und ich kannte auch den Mann, der da gestorben war. Es war schon ein alter Mann, aber die Ehe war bis zum Schluss richtig, richtig gut von den beiden. Und als ich so näher kam, ans Grab kam, und dann auch an die Angehörigen herankam, an die Witwe herankam, da liefen ihr einfach die hellen Tränen über die Wangen. Und als ich dann kam, um ihr herzliches Beileid oder Gottes Trost zu wünschen, da zog sie mich so an sich heran und flüsterte mir ganz leise ins Ohr, gell, man darf doch schon traurig sein. Es scheint irgendwie so ein Ideal zu sein, nicht traurig zu sein, nicht zu klagen. Und ich denke, wenn wir einfach auch mal voreinander unser Herz ausschütten, wie es uns wirklich geht, ohne Wenn und Aber, das hätte etwas unwahrscheinlich Verbindendes. Ich will es mal ganz mit einer Prise Humor sagen. Ich glaube, dass das einen ähnlichen Effekt hat, auch wenn es viel, viel tiefer ist, als wenn so eine Ehefrau, so eine Mutter mal eine andere Mutter besucht und da ist es mal so richtig unaufgeräumt. Eigentlich freut man sich darüber, weil man weiß, das ist doch bei mir auch immer wieder so. Aber es ist viel tiefer und es verbindet Menschen auf das Allertiefste. Ich habe so auch zwei Freunde kennengelernt, es war auch auf einem theologischen Seminar, die immer wieder so ganz eng miteinander sich ausgetauscht haben, was sie beschäftigt, was sie bewegt. Beides ganz gestandene Männer, aber die immer wieder gesagt haben, oder die manchmal, nicht immer wieder ist übertrieben, aber die manchmal sagen könnten, heute haben wir miteinander gebetet und wir haben geweint über unsere Sünden. Ich habe das immer gut gefunden, dass ich finde, dass das relativ häufig vorkommt in der evangelikalen Welt, dass Männer so geerdet sind, ihren Weg gehen und auch streng sein können gegenüber ihren Kindern, aber manchmal weinen können. Ich finde das super. Mein Vater war kein Evangelikaler, bei ihm war es aber auch so. Und ich finde das so schön. Das hat, glaube ich, etwas zu tun mit dieser Reinheit des Herzens. Und es ist dann auch einfacher, denn darum geht es ja letztendlich, auch die Motive einmal selber besser herauszufinden. Sich ehrlich seine Motive einzugestehen und notfalls auch zu reinigen. Über manches auch tief Buße zu tun. Denn es gibt, ich liebe ja die Luther 84 so, weil da immer unmittelbar unter dem Vers, das habe ich schon oft gesagt, so diese Anmerkungen sind, die Verse, die dazu passen, das ist auch überblicksmäßig, ist keine ganze Litanei, sondern es sind manchmal so wenige Verse. Und da ist ein ganz bekannter oder ein ganz tiefer Vers aus dem Alten Testament angefügt als Parallelvers bei dieser Seligpreisung, nämlich der Vers, der nun auch gut zum Abendmahl passt, finde ich, dass wir heute miteinander feiern. Da heißt es, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich finde das so schön, dass jemand merkt, da sind Dinge in meinem Leben, wo ich nicht einfach sagen kann, auch nicht wiederholt immer wieder sagen kann, ja, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht, heute habe ich es wieder gemacht, sondern wo jemand merkt, an dieser Stelle, da brauche ich ein verändertes Herz. Da reicht es nicht, einfach baden zu gehen. Das steckt tief drin, das ist nicht nur auf der Haut. Und das ist so etwas Gutes, wenn Menschen das erleben, empfinden. Weil ich glaube, dann kommt das, was die Frucht echter Buße ist, dass man über manche Dinge anders denken und auch anders empfinden kann. Das ist das große Wunder der Bibel, dass man über manche Dinge, auch über manche, dass man im Blick auf andere Menschen auch anders empfinden kann. Das finde ich ganz wunderbar, wenn das so ist. Deswegen wird die Bibel von manchen, die finden das eine sehr erstaunliche Entdeckung in der Bibel, und es ist auch eine erstaunliche Entdeckung, dass wir in der Bibel im Grunde immer wieder aufgefordert werden, nicht nur anders zu handeln, sondern auch anders zu empfinden. Wie kann man jemandem sagen, freut euch, wenn ich keine Freude habe? Wie kann man jemandem sagen, sei dankbar, wenn ich keine Dankbarkeit empfinde? Weil Gott das schenken kann. Und das geht über diesen Weg, dass ich etwas entdecke in mir, was nicht gut ist, dass ich mich in dem Blut Jesu Christi reinige. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die im Wachstum, wir haben vorher drüben miteinander gebetet, da wird immer wieder auch gebetet, dass man wächst. Und ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist im Wachstum oder die wichtigste Wachstumsstation ist, dass ich im Grunde in dem Nebel meines Lebens, in dem ich, wenn ich ehrlich bin, immer wieder auch stehe und Orientierung suche und zu Gott rufe, immer wieder an den Punkt komme, wo aus dem Nebel plötzlich ganz neu, wie zum ersten Mal, das Kreuz Jesu Christi vor mir auftaucht. Und ich merke, ich bin wieder an diesem Punkt, wo ich mich reinigen lassen kann, wo ich umkehren darf, nicht nur moralisch gedacht, ich nehme mir das jetzt vor, sondern wo ich das ablegen kann und wo ich sagen kann, ich will das nicht mehr. Und man das nicht ins Leere redet, sondern eben zu ihm, der es auch machen kann. Bei allen anderen Menschen, sie können das auch aussprechen. Vielleicht wird die Seele da auch einmal etwas erweitert oder etwas erleichtert, auch wenn man weint. Aber wir haben ein Gegenüber, Jesus Christus, der diese Beglückwünschung ausgesprochen hat, der gesagt hat, ihr braucht nicht mehr so zu tun, als ob. Weder vor euch selber, noch vor mir, noch vor anderen Menschen. Ihr könnt es so sagen, wie es wirklich ist. Vielleicht als Abschluss, weil ich schon einmal darauf hingewirkt habe, zu zeigen, dass das auch eine evangelistische Note hat. Wenn auch die Menschen bei uns sehen, es ist nicht alles in Ordnung. Auch bei mir, ich sage das ganz persönlich, ist nicht alles in Ordnung. Aber die dann erkennen, wir müssen das nicht verstecken. Wir haben diesen Schatz, das nicht verstecken zu müssen. Wir haben eine Ansprache und wir erleben sogar, dass Veränderung erfolgt. Erlösung erfolgt. Veränderung ist eigentlich zu technisch, aber Veränderung durch Erlösung erfolgt in unserem Leben, weil wir aus dem Nebel immer wieder zu ihm kommen. Weil wir immer wieder zu seinem Blut kommen können. Weil dieses Blut eine Kraft hat, die nicht magisch ist, sondern einen Zahlpreis hat, dem Gott in seinem Denken, in seinem Verständnis, in seinem Ideal eine Kraft zugesprochen hat, die auch uns immer wieder freisetzen kann. Und wenn wir das erleben, diese Freisetzung und dieses Aussprechen und dieses Ehrlichwerden vor Gott und anderen und uns selber, dann werden wir eben Menschen sein, die Gott schauen. Und ich glaube, dass ein Stück weit es so sein kann bei uns, wie es bei Mose war, dass wenn er Gott schaute, man das merkte, als er wieder zurückkam und unter die Leute ging, dass man merkte, der kennt wirklich Gott. Der schaut Gott ins Gesicht. Ich möchte noch beten. Heiliger Vater, ich danke dir dafür, dass du ein solcher Gott bist. Du bist der Gott, der den Himalaya gemacht hat und der die Niagara-Falle in die Tiefe stürzen lässt. Aber du bist auch der Gott, der unsere Seele kennt und unsere Wunden anschaut und dem sie nicht egal sind, auch wenn niemand das weiß, was in uns vorgeht. Ich bete dafür, dass das so wird in unserem Leben immer mehr und immer mehr, dass wir ehrlich sein können vor dir. Nicht in einer oberflächlichen Weise, wie man das so leicht dahin sagt, sondern durchaus auch mit Traurigkeit, durchaus auch mit Tränen. Und dass wir nicht ins Leere reden, dass Menschen uns abspüren, da ist jemand, der wirklich helfen kann, der Dinge tun kann in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Charakter, die kein Mensch hinbekommt, auch keine Macht der Welt. Und dass wir dann ganz neu und erfrischt von innen heraus zurückgehen können zu dir. Amen.